Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Als im Januar die Pläne der AfD ans Licht kamen, Millionen Menschen abzuschieben, auch Menschen mit deutschem Pass, da gab es in ganz Deutschland Demos gegen Rechtsextremismus mit Hunderttausenden Teilnehmenden. Eine ähnliche Protestwelle gegen Rechtsextremismus gab es auch schon in den frühen 1990er Jahren. Der Auslöser damals waren die Brandanschläge unter anderem in Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen. Ich bin Nina Bust-Bartels und wir gehen heute im Hörsaal der Frage nach, wie diese rechtsradikalen Brandanschläge damals die frisch wiedervereinigte Bundesrepublik prägten.
Bis heute bildet der 3. Oktober 91 den Tag mit den meisten rechten Gewalttaten der Geschichte der Bundesrepublik. Die brennenden Häuser hatten, wie es die Zeit damals formulierte, dazu geführt, dass wir die Ausländer endlich wahrnahmen. Die Zeit der Brandanschläge, so glaube ich, war insofern mehr als eine Hochphase rassistischer Gewalttätigkeit. Die Gewalt traf die Bundesrepublik eben in einem besonderen Moment, in dem Moment kollektiver Selbstbefragung und verband sich dadurch tief mit den durch die Wiedervereinigung bereits eröffneten Fragen danach, was das nun vereinigte Land denn zukünftig ausmachen werde und was es sein wolle.
Die Zeit der Brandanschläge prägte das Selbstverständnis Deutschlands. Das sagt Janosch Stoiber. Er ist Historiker an der Uni Köln. In seinem Vortrag beschreibt er, wie die Asyldebatte der 1990er Jahre und die rechtsextremen Brandanschläge zusammenhingen. Außerdem zeigt er, wie Deutschland in dieser Zeit begonnen hat, sich als Einwanderungsland zu verstehen. Der Vortrag, den ihr jetzt hört, heißt »Die Zeit der Brandanschläge. Die rechte Gewalt der frühen 1990er Jahre in der Geschichte der Bundesrepublik«. Und Janosch Stoiber hat ihn am 1. Februar 2024 an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg gehalten.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute dieses Projekt hier vorstellen zu können, was hoffentlich mal ein Buch wird in hoffentlich auch nicht ganz so ferner Zeit. Also, im Herbst 1991 erschütterte eine ungekannte Zahl rechter Gewalttaten das kaum ein Jahr wieder vereinigte Deutschland. Mitte September waren im sächsischen Hoyerswerda eine der in vielen Städten zu der Zeit alltäglich vorkommenden rechten Pöbeleien oder Pöbeleien rechter Jugendklicken in massive Angriffe und rassistische Ausschreitungen eskaliert. Mehrere Tage in Folge griffen weit über 100, zumeist junge Gewalttäter, die Wohnheime von Arbeitsmigrantinnen und Flüchtlingen mit Steinen und Brandsätzen an. Polizei und Behörden wurden der Lage nicht Herr, auch weil die Angreifer durch Anwohner mit Applaus und Zurufen unterstützt wurden. Schließlich wussten sich die Verantwortlichen nicht mehr anders zu helfen, als die angegriffenen Menschen am 20. und 21. September aus der Stadt zu bringen. Gewalt gegen Ausländer und Fremde hatte es in beiden Teilen des nun vereinten Deutschlands auch in den vergangenen Jahren gegeben. Und auch die Wiedervereinigung selbst war im Oktober 1990 von massiver Gewalt begleitet worden, ohne dass dies im Trubel der Feierlichkeiten größere Aufmerksamkeit erfahren hätte. Doch mit dem Pogrom von Hoyerswerda und seinen spektakulären Pressefotos und Fernsehbildern wurde das Phänomen rechter Gewalt unüberschaubar. Die Aufnahmen machten Hoyerswerda über die Landesgrenzen hinaus zu einem Schreckensbild rassistischer Gewalt. In Deutschland aber auch zum Vorbild einer sich rasant steigernden Serie an Folgetaten, die im Herbst 1991 die Bundesrepublik durchzog. Rund 30 schwere fremdenfeindliche Gewalttaten, so der offizielle Terminus, hatten Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz zu Beginn des Jahres 1991 monatlich registriert. Schon diese Zahl lag weit über den Werten der vergangenen Jahre. Im September 91 waren es dann aber 225, im Oktober 489 Gewalttaten. Darunter waren mehr als 220 Brandanschläge auf Flüchtlingsheime und andere Wohnstätten von vor allem Asylbewerbern, von denen die allermeisten in ein ausgesprochen kurzes Zeitfenster, nämlich etwa 3 Wochen nach Hoyerswerda fielen. Allein 100 fallen in die ersten 11 Tage des Oktobers. Und in dieser Zeit entstand dann öffentlich auch das Bild der allerorts brennenden Ausländerwohnheime, wie es etwa die Zeit formulierte, das noch in der Rückschau dieser Gewalt einen Namen gab. Als Zeit der Brandanschläge blieb sie Mitte der 1990er Jahre vielen im Gedächtnis. Weniger Aufmerksamkeit fand ihm gegenüber, dass zu dieser Gewalt eben auch eine ganze Reihe schwerer Körperverletzungen und einzelne Tötungsdelikte gehörten. die Zahlen aber nur partiell erfassen. Selbst das BKA ging in seinen Lageeinschätzungen davon aus, diese Gewalt weniger vollständig dokumentieren zu können als etwa die Zahl der Brandanschläge. Und noch schlechter sieht es dann eben mit einem weiten Feld an Sachbeschädigungen, Beleidigungen, Bedrohungen und sogenannte Propagandadelikte aus. Aber zählt man die erfassten Fälle zu den gerade zitierten Gewalttaten hinzu, dann steigert sich die Gesamtzahl der fremdenfeindlichen Straftaten im Oktober 91 auf über 1000 Fälle. Und das ist mehr als dreimal so viel, wie in der gesamten ersten Jahreshälfte gezählt worden war. Im November begannen die Zahlen dann wieder zu sinken, sodass sich in der Öffentlichkeit, bei Medien und Wissenschaftlern ein Gefühl der Beruhigung einstellte, wie ein kritischer Beobachter in der Rückschau des Jahres 1993 festhielt, als sei das schon alles gewesen. Dabei lagen die monatlichen Gewaltzahlen auch im Frühjahr 92 weiterhin deutlich über denen vor dem Herbst 1991. Und im Spätsommer 92 eskalierte die Gewalt mit dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen dann erneut mit voller Wucht. Die Anzahl der Nachahmungstaten war diesmal noch höher und vor allem dauerte es weitaus länger, bis die ausgelöste Welle der Gewalt wieder nachließ. Im Frühsommer 93 erlebte das Vereinigte Deutschland dann nach dem Brandanschlag in Solingen nochmal einen dritten Höhepunkt der Gewalt. Allerdings ist die Welle, die Solingen auslöste, erreichte nicht nochmal das Ausmaß der Vorjahre. Vor allem die Zahl der Brandanschläge sank nach einem sprunghaften Anstieg im Juli 93. Dann bis Mitte 94 deutlich. Und 1995 registrierten die Statistiken von Verfassungsschutz und BKA im Mittel nur noch 3 Brandanschläge pro Monat. Die Zahl der Körperverletzungen hingegen stabilisierte sich auch über das Ende der Zeit der Brandanschläge hinaus auf ausgesprochen hohem Niveau. Diese dramatische Serie rechter Gewalt fand in den frühen 1990er Jahren ausgesprochen viel Aufmerksamkeit. Doch das Bewusstsein für ihr Ausmaß verblasste ebenso überraschend im weiteren Verlauf des Jahrzehnts erstaunlich schnell. Schon in den frühen 2000ern ließ sich in Veröffentlichungen lesen, dass es in den 90er Jahren zu rassistischen Anschlägen in Hoyerswerda, Rostock, Mölln und Solingen gekommen war, also im Sinne einer vollständigen Aufzählung. Von den über insgesamt 4000 Angriffen und Anschlägen dieser Zeit blieb zunehmend nur noch dieses Städtequartett übrig, auf das auch die meisten historischen Darstellungen zur jüngeren Geschichte der Bundesrepublik ihre Darstellung dieser Gewalt reduzieren, wenn sie überhaupt auf sie zu sprechen kommen. Denn wissenschaftlich wie öffentlich dominierten den Rückblick auf die ersten Jahre des Vereinigten Deutschland etwas anderes. Das Aufbegehren der ostdeutschen Bevölkerung gegen das Unrechtsregime der DDR und dessen Bewältigung in Stasi-Enthüllungen und Mauerschützenprozessen ebenso wie die wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen der Transformation in den neuen Bundesländern. Aus dieser Perspektive ließ sich in der zeitgleichen Konjunktur rechter Gewalt kaum mehr erkennen als die, Zitat, hässlichste Erscheinung nach der Wiedervereinigung, wie sie etwa der Historiker Edgar Wolfruhm in seiner weit angelegten Geschichte der Bundesrepublik nannte. Eben eine Randnotiz, wie es so treffend im Titel dieser Vortragsreihe heißt, die seine Erzählung von der geglückten Demokratie nicht zu irritieren vermochte. Dass die rechte Gewalt der frühen 1990er Jahre nun seit einiger Zeit zunehmend Aufmerksamkeit findet, ist insofern eher weniger der Verdienst von Historikern. Es ist vor allem ein Aufbrechen von Erinnerungen und dem geschichtspolitischen Engagement zu verdanken, das vor gut 10 Jahren im postmigrantischen Milieus einsetzte und dann im Kontext des 30. Jahrestags der Wiedervereinigung mit den Diskussionen um die sogenannten Baseballschlägerjahre auch um die Erfahrungen zahlreicher ostdeutscher Wendekinder erweitert wurde. Auf unterschiedlicher Weise sind so in letzter Zeit persönliche Erinnerungen öffentlich geworden, die Geschichtswissenschaft und kollektive Erinnerung viel zu lange übergangen sind und die über die nackten Zahlen der politischen Kriminalstatistik hinaus belegen, wie prägend sich die Ängste, Verluste und Verletzungen der frühen 1990er Jahre für die Lebenswege vieler Menschen aus. Für die Geschichte der Bundesrepublik lässt sich aus diesen Erzählungen ausgesprochen viel lernen. Sie werfen die Frage nach dem historischen Ort der Zeit der Brandanschläge auf, mit der sich Zweifel daran verbinden, wie wir die jüngste Vergangenheit dieses Land bisher erzählen und vor allem, welche seiner Bewohnerinnen wir dabei eigentlich im Blick haben. Um eine Antwort auf diese Frage zu finden und eben vielleicht auch neue Erzählungen, braucht es aber einen weiteren Blick, der sich nicht allein auf die Aufarbeitung der Erinnerung einzelner Anschläge, Pogrome und Übergriffe konzentriert, so wichtig diese Aufgabe auch ist. Doch die historische Bedeutung für die Bundesrepublik entfaltet die Gewalt eben nicht allein aus sich selbst heraus, sondern sie hing gerade damit zusammen, dass deren plötzliche Zunahme im Herbst 91 zufälligerweise mit einem anderen Ereignis zusammenfiel, nämlich dem ersten Tag der deutschen Einheit. Vor allem nach dem Willen der Bundesregierung sollte der neue Feiertag im neuen vereinten Deutschland jährlich Anlass zur gemeinsamen Freude über das Glück der Wiedervereinigung geben, das das Land 1989 unverhofft ereilt habe. Einen Tag der Freude und der Zuversicht, nannte ihn Bundeskanzler Kohl, der maßgeblich in den Verhandlungen zum Einheitsvertrag dafür gekämpft hatte, für den Nationalfeiertag den 3. Oktober als Datum durchzusetzen, gegen die Daten der bisherigen Nationalfeiertages am 17. Juni und vor allem gegen den Tag der Maueröffnung am 9. November. Der neue Feiertag sollte frei bleiben vom Gedenken an die Opfer des DDR-Volksaufstandes und vor allem vom Gedenken an jener, der sich am 9. November so besonders bündelnden deutschen Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Entsprechend bemühten sich die Vorbereitungen für den ersten neuen gemeinsamen Nationalfeiertag auch betont um eine fröhliche Feier. Statt eines offiziellen Startaktes in der Hauptstadt sollte ein Bürgerfest im Mittelpunkt stehen, das Menschen aus der ganzen Republik zusammenführen und zukünftig abwechselnd in die unterschiedlichen Bundesländer locken sollte. Den Anfang machte dabei, vielleicht erinnern sich einige daran, 1991 Hamburg, das seinen Besucherinnen viel Kultur und ein einzigartiges Volksfest rund um die Bildenalster versprach. Der offizielle Festakt war betont schmal gehalten. Geplant war 2 Reden von Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und dem Hamburger Bürgermeister Henning Foscherau. Ansonsten aber wenig offizielles Programm, auch wenn der Tag natürlich für Politikerinnen aller Parteien Anlass zu Reden und Wortmeldungen bildete. Die CDU hatte hierfür bereits Anfang September Musterreden an ihre Amtsträger und Funktionäre verschickt, die unter dem Titel »Gemeinsam in eine gute Zukunft« Aufbruch und optimistisch verkündeten. Auch wenn das innere Zusammenwachsen der Deutschen noch ausstehe, könne man frohen Mutes sein. Es sei zu spüren, so das Manuskript, dass ein Traum wahr zu werden beginnt, der lange Zeit kaum realisierbar schien. Der Traum eines geeinten Deutschlands in einem zusammenwachsenden Europa. Doch mit der kaum 2 Wochen vor dem Feiertag einsetzenden Gewalteskalation ließ sich dieser Traum am 3. Oktober nur noch schwerlich träumen. Nicht nur hatte in Hamburg die Zeitung just am 2. Oktober mit der Nachricht aufgemacht, dass, Zitat, die Welle der Gewalt gegen Ausländer und Asylbewerber nun auch die Hansestadt erfasst habe. Jugendliche hatten im Stadtteil Wandsbek versucht, das dortige Flüchtlingsheim anzuzünden. Die Gewalt setzte sich vor allem auch am 3. Oktober weiter fort, als schon in den frühen Morgenstunden eben der gerade schon erwähnte Brandanschlag im niederrheinischen Hünxe sich ereignete, bei dem 4 libanesische Flüchtlingskinder im Schlaf von einem explodierenden Molotow-Cocktail überrascht und 2 Mädchen durch das ausgelöste Feuer schwer verletzt wurden. Der Anschlag veranlasste Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth am Morgen dazu, ihr Redemanuskript noch einmal kurzfristig zu ändern und einen nachdrücklichen Appell in den Mittelpunkt ihrer Rede zu stellen, der grassierenden Gewalt gegen die ausländischen Mitbürger mit aller Macht entgegenzutreten. Ähnlich äußerten sich andere Politikerinnen, die den Tag gleichfalls nutzten, um, wie die Tagesschau am Abend resümierte, die Deutschen in Ost und West zur Solidarität untereinander und zur Toleranz gegenüber Ausländern aufzufordern. Darüber hinaus fand am 3. Oktober das Erschrecken, das die Gewalt in weiten Teilen der deutschen Gesellschaft ausgelöst hatte, erstmals in teilnehmerstarken Demonstrationen in Hamburg, Berlin, Frankfurt, aber auch in anderen Städten einen gemeinsamen Ausdruck. Vor allem linke und migrantische Gruppen klagten ihnen lautstark das Versagen des Rechtsstaats an, der sich unfähig zeigte, der Serie von Angriffen und Anschlägen Einhalt zu gebieten. Dass die Medien im Verlauf des 3. Oktobers dann aus allen Landesteilen weitere Gewalttaten meldeten, trug weiter dazu bei, dass der geplante Freudentag für viele Menschen, wie es der Musiker Reinhard May später in einem Lied zum 3. Oktober 1991 festhielt, zu einem Tag voller Schmerz und Trauer wurde. Tag der Einheit, Tag des Hasses, titelte die Taz am nächsten Morgen und gab diesem Gefühl Ausdruck. Vom Tag des Hasses sprach aber auch die Bild-Zeitung am 4. Oktober 1991, als sie unter den Lettern »Asylkind angezündet, 8 Jahre Schande« den Brandanschlag von Hünxe auf ihren Titel setzte. Und insgesamt bestimmte die deutsche, aber auch die internationale Berichterstattung die Eskalation am Tag der Einheit. Zur kollektiven Selbstbeschauung hatte der neue Nationalfeiertag am 3. Oktober 91 eingeladen. Doch statt des friedlichen und glücklich geeinten Landes im Herzen Europas, das die Protagonisten der Wiedervereinigung hatten schaffen wollen, war in ihm ein Land zu besichtigen, in dem Staat und Gesellschaft einer Welle rechter Gewalt gegenüberstanden, die just am ersten Tag der deutschen Einheit endgültig eskalierte. Bis heute bildet der 3. Oktober 91 den Tag mit den meisten rechten Gewalttaten der Geschichte der Bundesrepublik. In dieser Konstellation warf die Gewalt grundsätzliche Fragen auf. Fragen zum Zustand und Selbstverständnis des frisch vereinigten Landes, die Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seinem Beitrag zum 3. Oktober ganz offen adressierte. Unser Vereinigungsprozess, so betonte er, werde sich letzten Endes in unserer Fähigkeit zur Mitmenschlichkeit beweisen, die sich vor allem am Verhältnis zu Ausländern zeige. Wenn wir im Verhältnis zu den Ausländern versagen, dann würden wir auch im Verhältnis unter uns Deutschen nicht Bestand haben, mahnte der Bundespräsident. Mit der erneuten Eskalation der Gewalt Ende August 92 gewannen die durch die Gewalt aufgerufenen Selbstzweifel und Fragen dann endgültig überragende Bedeutung für das Selbstverständnis des geeinten Landes. Denn die Öffentlichkeit schockierte das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen und die folgenden Gewalttaten gerade als Wiederholung. Als, wie es dann in Zeitungen heißt, zweites, schlimmeres Hoyerswerda. War die überraschende Gewalteruption im Herbst 91 gar nicht einmalig gewesen? Wurden Rassismus und Gewalt zu dauerhaften Erscheinungen dieses neuen Deutschlands? Die Zeit der Brandanschläge, so glaube ich, war insofern mehr als eine Hochphase rassistischer Gewalttätigkeit, als diese in der öffentlichen Erinnerung der Zeit vor allem betrachtet wird. Die Gewalt traf die Bundesrepublik eben in einem besonderen Moment, in dem Moment kollektiver Selbstbefragung und verband sich dadurch tief mit den durch die Wiedervereinigung bereits eröffneten Fragen danach, was das nun vereinigte Land denn zukünftig ausmachen werde und was es sein wolle. Insofern muss die Zeit der Brandanschläge auch historisch, nicht allein als zentrale Etappe in einer Geschichte des Rechtsextremismus des Nachkriegsdeutschlands begriffen werden, wie dies bereits verschiedene, vor allem politikwissenschaftliche Darstellungen tun. Sie bildet vielmehr, so die Kernteile des Buchprojektes, an dem ich arbeite, weit darüber hinaus einen ausgesprochen folgenreichen Moment in der Entstehung des Vereinigten Deutschlands, an dem sich Probleme und Herausforderungen, aber auch Formen ihrer kollektiven Bearbeitung herausbildeten, die die Bundesrepublik bis heute ausmachen. Ich möchte das gleich genauer skizzieren, zuvor aber einen kleinen methodischen Einschub machen und darauf hinweisen, dass diese gemachten Beobachtungen aus meiner Sicht auch eine allgemeine Pointe für die historische Rechtsextremismusforschung bereithalten, die ja derzeit an vielen Orten in Deutschland, nicht zuletzt hier in Hamburg, entsteht. Denn vor dem Hintergrund der doppelten Geschichte des Herbst 91 scheint mir fragwürdig, ob es wirklich sinnvoll ist, die historische Beschäftigung mit dem Rechtsextremismus in weitgehend klassisch politikgeschichtlicher Manier vor allem auf die Entwicklung und das Agieren extrem rechter Akteure konzentrieren zu wollen, wie das verschiedentlich vorgeschlagen worden ist. Demgegenüber, glaube ich, sollte sich vielmehr gerade ihre Beobachtung und die Wahrnehmung des Rechtsextremismus sowie die öffentliche Auseinandersetzung mit ihm in den Mittelpunkt stellen und damit eben auch ein eigenes Erkenntnispotenzial für die historische Beschäftigung mit dem Thema beanspruchen. Damit meine ich nicht, dass es in der Zeitgeschichte keinen Bedarf an Studien zu einzelnen extrem rechten Parteien wie der NPD oder den Republikanern, zu nationalistischen Jugendverbänden, zu rechtsextremen Terrorgruppen und so weiter gäbe. Ganz im Gegenteil, der Bedarf ist hoch. Aber solche Untersuchungen scheinen mir eigentlich besser in den allgemeinen Diskussionen zur Geschichte politischer Parteien, zur Veränderung politischen Protestverhaltens oder zum Wandel von Jugendkulturen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgehoben, als in einem neuen Diskussionsfeld Rechtsextremismusgeschichte. Dass wir über diese Organisationen und Phänomene bislang so wenig wissen, liegt ja gerade daran, dass solche Dinge von Historikerinnen lange Zeit für Spezialprobleme gehalten wurden, für die sie dann andere Disziplinen zuständig wähnten. Doch das ist ja kein überzeugender Gedanke. Inhaltlich ist doch kaum zu begründen, warum etwa die intensive Erforschung zur Entstehung und Entwicklung jugendlicher Subkulturen seit den 1960er Jahren einen so betont großen Bogen um Skinheads und Fußballfans, also das ist das, was wir heute Hooligans nennen würden, gemacht haben. Auch an ihrem Beispiel ließen sich ja allgemeine jugendkulturelle Trends und Veränderungen im Aufwachsen diskutieren und ebenso bestehende Thesen auf ihre Gültigkeit oder auf ihre Allgemeingültigkeit testen. Statt also die Auswahl der eigenen Forschungsgegenstände am Prädikat extrem recht zu orientieren, wäre der wichtigste Schritt zu einer derzeit so häufig geforderten Integration der extremen Rechten in eine Geschichtsschreibung der Bundesrepublik, rechtsextreme Akteure, Ereignisse und Phänomene erstmal schlicht als das zu nehmen, was sie ebenso sind wie andere auch. Nämlich eben soziale Erscheinungen einer bestimmten Vergangenheit, in denen sich Beobachtungen über diese Zeit feststellen lassen. Also so etwas zu tun, ja, den Blick also in unterschiedlichen Diskussionsfeldern auch auf extrem rechte Akteure oder Phänomene zu richten, hat, glaube ich, aufgrund des langewährenden Desinteresses früherer Historikerinnen-Generationen durchaus großes Potenzial für überraschende Erkenntnisse. Aber anders als in den Sozialwissenschaften scheint sich mir aus der Summe solcher Forschungen kein sinnvoller Gegenstand einer historischen Rechtsextremismusforschung zu ergeben. Und dies hat mit der grundsätzlichen Differenz zu tun, mit der Sozialwissenschaftlerinnen und Historikerinnen auf den Umstand reagieren können, dass es erst beim Rechtsextremismus eben nicht mit einem Forschungsgegenstand zu tun zu haben, der einfach an sich existiert. Der ist, so hat das zum Beispiel der Rechtsextremismusforscher Gerd Jaschke schon vor 30 Jahren erklärt, immer auch von einem Akt der Etikettierung abhängig, der eben bestimmte soziale Phänomene erst als rechtsextrem klassifiziert und andere dann eben nicht. Mit dem Gedanken ist nicht gesagt, dass es die so bezeichneten Erscheinungen in der Wirklichkeit nicht gäbe, also dass Rechtsextremismus irgendwie sowas wie eine Erfindung wäre oder sowas. Der Clou ist vielmehr, sich klarzumachen, dass diese Erscheinungen zu etwas gemeinsam, also zum Ausdruck von Rechtsextremismus, eben erst werden, indem sie als solches etikettiert werden. Insofern gehöre zur Struktur des Forschungsgegenstandes Rechtsextremismus nicht nur der eigentliche Gegenstand, erklärt Jaschke, also das so bezeichnete, sondern auch der mit Definitionsmacht ausgestattete Etikettgeber. Und eben als ein solcher Etikettgeber agiert die sozialwissenschaftliche Rechtsextremismusforschung. Die vor allem in den 90er Jahren ausufernden Debatten um die richtige Bezeichnung des eigenen Forschungsgegenstands und die Vielzahl der hierfür bis heute konkurrierenden Begriffe und Definitionen sind ein unmittelbarer Ausdruck davon. Und es gibt, glaube ich, gute Gründe, die wichtigste Funktion dieser Forschung gerade darin zu sehen, über die Wahl der eigenen Untersuchungsgegenstände darüber mitzubestimmen, welche Parteien und Organisationen, welche Personen, Ereignisse, Ideen und sozialen Phänomene als rechtsextrem gelten sollen. Sie leistet damit einen entscheidenden Beitrag zur Ordnung der sozialen und politischen Wirklichkeit, mit dem öffentliche, akute Bedrohungen der Demokratie erkennbar werden und der es staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren dann überhaupt erst möglich macht, sich im Kampf gegen Rechts dem Rechtsextremismus als einem Gegenüber zuzuwenden, ja, als einem geschlossenen Gegner, gegen den man jetzt ankämpft. Historikerinnen hingegen sind mit ihrem Blick zurück auf frühere Bedrohungen der Demokratie in einer grundsätzlich anderen Lage. Sie sind konfrontiert mit vergangenen, oftmals unklaren und umstrittenen Etikettierungen der Zeitgenossen, die sie sich in ihren Forschungen sinnvollerweise ebenso wenig zu eigen machen können, also einfach zu sagen, wir übernehmen die Bezeichnung. Aber sie können sie auch nicht durch eigene Etikette übergehen, also definieren, was rechtsextrem ist und damit außer Acht lassen, was in der Zeit als das begriffen wurde. Eine historische Rechtsextremismusforschung kann ihren Untersuchungsgegenstand nicht in gleicher Weise definitorisch ordnen, wie es die gegenwartsorientierten Sozialwissenschaften können. Was sie allerdings weitaus besser als diese zu beobachten vermag, sind die Effekte solcher Etikettierung. Ihr Beitrag zur wissenschaftlichen Erforschung und zur politischen Diskussion des Themenfeldes Rechtsextremismus scheint mir insofern vor allem darin zu liegen, Zuschreibungen des Etiketts rechtsextrem als eine wandelnde Wissensordnung sichtbar zu machen und damit zur Reflexion ihrer politischen und sozialen Auswirkungen beizutragen. Und das eben auch in einem politischen Sinne. Ja, also zum einen, um die Geschichte des Rechtsextremismus besser zu verstehen, eben aus seiner Interaktion mit anderen Akteuren heraus, aber auch, um politisch darüber nachdenken zu können, was wir eigentlich tun, wenn wir uns dem Rechtsextremismus zuwenden, uns mit ihm auseinandersetzen und so weiter. Wie aufschlussreich eine solche Perspektive jedenfalls historisch sein kann, zeigt sich am Beispiel der Zeit der Brandanschläge bereits, wenn man versucht, die Gründe für die plötzliche Gewalteskalation und insbesondere dafür zu finden, warum die Staat und Gesellschaft im Herbst 91 eigentlich so überraschte. Denn dies lässt sich nicht einfach mit dem derzeit, also in politischen Diskussionen sehr populären Argument erklären, dass in der Vergangenheit sich schlicht niemand für die extreme Rechte interessiert hätte. Ganz im Gegenteil, entwickelte sich in der Bundesrepublik um 1980 eine so vielschichtige und kontinuierliche Beobachtung der extremen Rechten, wie es sie nie zuvor gegeben hätte. Und Gleiches gilt dann am Ende des Jahrzehnts auch für die DDR. Zu erklären ist also insofern nicht mangelndes Interesse, sondern warum trotz einer durchaus intensiven Beobachtung, gerade auch aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, auch kritischen Akteuren das gewaltvolle Eskalationspotenzial verborgen blieb, das im Lauf der 80er Jahre entstand. Und dies erklärt sich, so glaube ich, gerade aus einem grundlegenden Wandel der Vorstellung von dem, was Rechtsextremismus ist. Bis Ende der 1970er Jahre war Rechtsextremismus, beziehungsweise, also das meint, wenn ich das hier so sage, immer auch konkurrierende Begriffe, also wie Rechtsradikal oder Rechtsradikalismus oder so, ne? Also es geht darum, das Etikett, was man diesen Phänomen anhaftet. Bis Ende der 70er Jahre war Rechtsextremismus für die Bezeichnung von Organisationen oder politischen Verhaltensweisen verwandt worden, die eine bestimmte politische Ideologie verfolgten. Über deren genaue Definition ließ sich streiten. Entscheidend war aber, dass der Begriff intentionales politisches Handeln bezeichnete, das sich vergleichsweise eindeutig feststellen ließ. Und eben diese Vorstellung wurde um 1980 abgelöst von einem, wie das Andreas Klärner und Michael Kohlstruck vor ein paar Jahren, finde ich mal ganz treffend beschrieben haben, substantialistischen Modell von Rechtsextremismus. Ja, also ein Modell, das Rechtsextremismus als eine Art Essenz begreift, die sich dann in ganz unterschiedlichen Formen zeigen kann. Also in terroristischer Gewalt, in parteipolitischem Aktivismus, ebenso wie in politischen Einstellungen, jugendlichem Protestverhalten oder Türken- und Jugendwitzen. Ja, also alles einfach Formen, Ausdrucksformen dann dieser Essenz Rechtsextremismus. Eben diese und weitere Erscheinungen begannen 1977, 78 zunächst Journalisten und kritische Aktivisten aus dem Umfeld von SPD und Gewerkschaften, später aber auch prominentere Politiker und Wissenschaftlerinnen öffentlich anzuklagen, wobei sie die Bedeutung des Begriffs Rechtsextremismus eben gerade dadurch ausweiteten, dass sie ihre Sorge vor einer neuen neonazistischen Renaissance, wie es damals heißt, zunehmend weniger an den Intentionen von Handlungsweisen orientierten, sondern an deren politischen Bedeutung. Ja, also, was ist rechtsextrem? Was hat die Bedeutung rechtsextrem? Diese Entwicklung war entscheidend dafür, dass die Beschäftigung mit der extremen Rechten in den 80er Jahren neue und vor allem unterschiedliche Wege ging. Es entstanden verschiedene Diskussionszusammenhänge, die durch unterschiedliche Akteure geprägt wurden und sich auch durchaus unterschiedlich entwickelten. Ausgangspunkt bildet die Auseinandersetzung mit dem Rechtsterrorismus der Jahre 1977 bis 83, für den eben die Sicherheitsbehörden der zentrale Akteur sind, die auch öffentlichen Diskurs darüber dominieren. Diese Perspektive trat aber im Verlauf der weiteren Diskussionen dann gegenüber dem Blick zurück, der Rechtsextremismus als ein Jugendproblem begreift. Diese Verschiebung korrespondiert auch mit einer tatsächlichen Wandel innerhalb des Rechtsextremismus, als eben im Verlauf der 80er Jahre rechte Jugendsubkulturen wie die Skinheads entstanden und zum wichtigsten Träger rechter politischer Gewalt wurden. Doch man versteht die Entwicklung falsch, wenn man in ihr einfach ein Abbild dieser tatsächlichen Veränderung sieht. Denn die Vorstellung, dass Rechtsextremismus ein Ergebnis krisenhaftes Aufwachsens in der modernen Risikogesellschaft sei, entstand lange vor dem Auftreten der Skinheads, gewann aber dann mit ihren an Plausibilität und Einfluss, sodass Mitte der 80er Jahre diese Deutungsfigur dann so prominent ist, dass auch also Rechtsterroristen, die schon Mitte 30 verheiratet sind und Kinder haben, in der Öffentlichkeit immer noch unter dem Schlagwort jugendlich verhandelt werden. In dieser Perspektive rückten die konkreten Gewalttaten in den Hintergrund. Und was stattdessen in den Blick kam, waren die unerfüllten Bedürfnisse und Unsicherheiten, die dann neue Experten wie etwa der Soziologe und Erziehungswissenschaftler Wilhelm Heidmeier, der wahrscheinlich der wichtigste Rechtsextremismus-Experte der 80er Jahre ist, als die eigentlichen Ursachen von Rechtsextremismus ausmachten. Andere Diskussionsfelder entstanden um das Schlagwort der Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit, wo man das Ähnliches beobachten kann. Auch da treten Gewalttaten in der Wahrnehmung in den Hintergrund. Und was vor allem adressiert wird, sind Vorurteilsstrukturen und alltägliche Diskriminierungen, weil man glaubt, wenn man an denen einsetzen kann, verhindert man auch Gewalttaten. Und Ende der 80er Jahre entstand dann in der zweiten Hälfte der 80er Jahre entstand dann mit den Wahlerfolgen von Republikanern und DVU eine neue Diskussion, in der jetzt auch wieder Politikwissenschaftler und Journalisten sich verstärkt mit parteipolitischen Organisationen beschäftigen, aber eben auch mit Organisationen neuen Typs, die nicht so eindeutig zu klassifizieren sind und wo man auch dieses Konstrukt vom Rechtspopulismus findet, um die irgendwie von außen eben beschreiben zu können. Deren Intentionen sind unklar geworden. Und schließlich, das ist der letzte diskussionspraktisch Kontext, erbte die Bundesrepublik im Vereinigungsprozess eine bereits in der DDR begonnene Diskussion um den Rechtsextremismus als spezifisch ostdeutsches Phänomen. Die mit dem Attentat auf die Zionskirche in Berlin 1978 beginnt, dann aber in der Bundesrepublik eben auf sehr fruchtbaren Boden fällt, weil man da auch darüber reden kann, also wie der Antifaschismus der SED gewirkt hat oder nicht. Genau, was sich gut mit bundesdeutschen Diskursen verbindet. In dieser letzten Diskussion, in dem Ostdeutschen, also Rechtsextremismus als ostdeutsches Phänomen, erkannten dann auch die meisten Beobachter die Erklärung für die beginnende Gewalt, als es dann nach Hoyerswerda zu dieser Serie an Attentaten kommt. Dabei war die Gewaltwelle gar nicht ostdeutsch. Sie wurde zwar öffentlich so verhandelt, ihr tatsächlicher Schwerpunkt lag aber im Herzen der alten Bundesrepublik, vor allem in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Insofern sollten Historikerinnen hier besonders vorsichtig sein, zeitgenössischen Debatten um die Gewaltursachen zu folgen, sondern mindestens ebenso sehr sie in der skizzierten doppelten Verschiebung suchen, die man in den 80er Jahren in Westdeutschland beobachten kann. Auf der einen Seite veränderte sich eben der Rechtsextremismus. Wurden Jugendkulturen, die nicht mehr so klar politisch beschreibbar sind wie die rechtsterroristischen Zirkel der späten 70er Jahre, zu den entscheidenden Trägern der Gewalt. Zugleich wurde diese Verschiebung in der öffentlichen Debatte aber als Ausdruck einer Entspannung und des Nachlassens von Gefahr interpretiert. Ja? Das Bild rechter Gewalt blieb weiterhin dominiert von den terroristischen Anschlägen um 1980, Oktoberfestattentaten und so weiter und terroristischen Formen der Gewalt. Womit man allerdings übersah, dass die Entpolitisierung von Jugendlichen, ja, und also das Integrieren von Gewalt in subkulturelle Lebensstile die Gefahr oder die Brutalität dieser Gewalt letztlich deutlich steigerte. Denn als Teil subkultureller Identität wurde die Gewalt spontaner, sie traf zufälliger Menschen und sie wurde brutaler, weil sie nicht mehr durch politische Rationalitäten gebunden wird, die Rechtsterroristen eben noch lenken. Ja, die denken darüber nach, wofür mache ich Gewalt, in welcher Art und Weise setze ich die ein. Skinheads denken nicht mehr darüber nach, also die kalkulieren die Gewalt nicht mehr. Aus diesem Potenzial, ja, also aus diesen rechten Jugendkulturen, die Gewalt zu ihrem Habitus erklärt haben, erwuchs dann dieses Potenzial, was sich im Herbst 1991 dann realisierte. Damit es dazu kam, brauchte es allerdings einen Anlass. Und den lieferte im Herbst 91 dann eine Initiative in einem länger zurückreichenden politischen Konflikt, nämlich um die Asylpolitik. Vor dem Hintergrund steigender Flüchtlingszahlen war diese in den 1980er Jahren in den Mittelpunkt einer rasch sehr scharfen und kontroversen Debatte gerutscht, die am Ende des Jahrzehnts in ein politisches Patt gelaufen war. Die Union hatte sich früh darauf festgelegt, dass die vor allem in den Kommunen aufgetretenen Probleme der Flüchtlingsunterbringung und Versorgung nur durch eine Änderung des unbeschränkten Grundrechts auf Asyl gelöst werden könnte. Die SPD lehnte diese Änderung ab. Und viele ihrer Politikerinnen und insbesondere die Grünen erhoben die Bewahrung des Asylrechts zur menschenrechtlichen Nagelprobe der Bundesrepublik, was seinerseits den politischen Spielraum auf diesem Feld am Ende des Jahrzehnts hatte ausgesprochen eng werden lassen. Mitte September 91 unternahm die Union dann einen neuen Anlauf, um die SPD zu einer gemeinsamen Grundgesetzänderung zu bewegen. Mit vorbereiteten Argumentationshilfen, Presseerklärungen und Mustererklärungen für Stadtparlamente forderte ihr Generalsekretär Volker Rühe die Kommunalpolitiker der Partei auf, die Asylpolitik vor Ort zum Thema zu machen. Die Sozialdemokraten sollten dort unter Druck geraten, wo sich am ehesten Unmut und mangelnde Akzeptanz des praktizierten Asylrechts artikuliert, in den Städten und Gemeinden. Wenn die SPD sich weiter gegen die Verfassungsänderung sperre, so Rühe, müsse ab nun jeder Geflüchtete als, Zitat, SPD-Asylant gelten. Zunehmend schrillere Medienberichte, vor allem des Boulevardjournalismus, flankierten diese politische Kampagne und schufen damit eine Konstellation, in der junge Gewalttäter sich nach Hoyerswerda in dem Gefühl wähnen konnten, im Sinne einer politischen Mehrheit zu agieren. Die Bedeutung der Asyldebatte für die Gewalt war schon für die Zeitgenossen unübersehbar. Selbst das Bundeskriminalamt betonte in seiner ersten Lageeinschätzung noch Mitte Oktober, dass der eklatante Anstieg der vorwiegend gegen Asylbewerber gerichteten Gewalt im September und Oktober 91 auf die derzeit öffentlich geführte Asyldebatte zurückzuführen sein dürfte. Allerdings bestanden sehr unterschiedliche Ansichten darüber, was aus diesem Zusammenhang folgen müsse. Während Sozialdemokraten und Grüne in der politischen Diskussion selbst die Ursachen der Gewalt sahen und die Union der künstlichen Stimmungsmache und der politischen Brandstiftung bezichtigten, war aus Sicht der Union die Gewalt nur ein weiteres Argument dafür, möglichst schnell zu einer Einschränkung des individuellen Asylanspruchs zu gelangen. Eine vernünftige Lösung des ungeklärten Asylproblems sei der entscheidende Beitrag, um Rechtsradikalismus und Fremdenhass zu begegnen. Die Debatte um das Asylrecht und die Gewalt trieben sich in dieser Konstellation über den Herbst 91 hinaus gegenseitig an. Und tatsächlich fand die Zeit der Brandanschläge ihr Ende eben erst nach der Umsetzung jener beschönigend Asylkompromiss genannten Einigung, die die politische Diskussion um das Flüchtlingsrecht beendete. Tatsächlich hatten sich die Sozialdemokraten angesichts der im Sommer 92 immer dramatisch werdenden Gewalt gezwungen gesehen, ihren Widerstand gegen die Einschränkung des Grundrechts auf Asyl aufzugeben. Im Mai 93 stimmten sie dann für den neuen Grundrechtsartikel 16a, der eben also über dieses Konzept der sicheren Herkunftsländer und Drittstaaten die Chancen auf eine individuelle Asylprüfung massiv reduziert. Danach sanken, wie gesagt, insbesondere die Zahlen fremdenfeindlicher Brandanschläge deutlich. Doch zugleich wurde mit zunehmendem Abstand zum Sommer 93 auch offensichtlich, dass die Zeit der Brandanschläge das neue Deutschland durchaus tiefgreifend verändert hatte. Manche Folgen waren damals schon in der Zeit offensichtlich, besonders die langfristige Verfestigung gerechter Gewalt in sozialen Milieus, vor allem in Ostdeutschland. Auch wenn die Gewalt nicht ursächlich ostdeutsch war, fand sich hier weitaus bessere Bedingungen vor, um sich dauerhaft zu etablieren, wozu nicht nur die tiefgreifenden sozialen und wirtschaftlichen Transformationen insgesamt beitrug, in der eben bestehende Normen und Regeln fragwürdig wurden und sich Räume öffneten, in denen Einzelne auch mit Gewalt ihre Stellung in dem neuen Sozialgefüge verteidigen konnten. Insbesondere wirkte sich hier der Legitimationsverlust aus, den die Volkspolizei der DDR mit der Revolution 1989 erlitten hatte und der ostdeutsche Polizisten auch noch in den 90er Jahren, vor allem bei politischen Delikten, weitaus zurückhaltender agieren ließ, als es ihre Kollegen im Westen taten. Die Zahlen der politischen Kriminalstatistik entwickelten sich jedenfalls seit Mitte der 90er Jahre entsprechend in Ost und West in unterschiedlicher Weise. Nicht nur sank die Zahl der Gewalttaten im Westen 93-94 weitaus stärker ab als in den neuen Bundesländern. Vor allem bewahrte die Gewalt dort, also im Osten, auch ihren Charakter als eine weitgehend unorganisierte Alltagsgewalt informeller Freizeitgruppen, wie das die Kriminologen damals nennen. Also nur um das plastisch zu machen, die meisten Gewalttaten in dieser Zeit der Brandanschläge finden Freitagabends und Samstag statt. Ja, also dann, wenn man rausgeht und feiert. Das ist wirklich subkulturell gebundene Gewalt, die da sich praktiziert. Im Westen hingegen fanden sich die rechten Gewalttäter zunehmend wieder in organisierten Gruppen wieder, die sich allerdings nach einer Welle von Vereins- und Organisationsverboten 1992-93 neue Strukturen geben mussten. In dieser Weise entfaltete die rechte Gewalt jedenfalls vor allem in Ostdeutschland auch über die Mitte der 90er Jahre hinaus die Kraft, die soziale Topografie und Struktur gerade kleinerer Städte und Gemeinden langfristig zu verändern. Sie schuf um die Treffpunkte rechter Jugendgruppen Angstzonen, die Ausländer und andere potenzielle Gewaltopfer, also alternative Jugendliche zum Beispiel, begannen aktiv zu meiden und trieb damit viele derjenigen, denen die Übergriffe galten, in Großstädte oder nach Westdeutschland. Ostdeutsche Stadtgesellschaften wurden damit einförmiger. Es entstanden lokale Kulturen der Intoleranz und aggressiven Abgrenzung gegen alles Fremde, die es in manchen Regionen eben heute noch schwer machen, dass sich demokratische Kräfte Verhör schaffen können. Dass seit dem Ende der 90er Jahre dann in den Statistiken tatsächlich alle ostdeutschen Bundesländer höhere Quoten fremdenfeindlicher Gewalt aufweisen, als es die westdeutschen Bundesländer tun, fügt sich eben in dieses Bild und ist eben kein Erbe der DDR, sondern Effekt der ersten Wendejahre. Und auch wenn man darüber noch relativ wenig weiß, liegt es nahe zu vermuten, dass auch die Ursachen für die gegenwärtigen AfD-Erfolge in Ostdeutschland gerade in der sozialisierenden Wirkung liegen, die diese Zeit auf die Menschen in Ostdeutschland gehabt hat. Über solche Folgen sprach man schon in den 1990er Jahren. Andere hingegen blieben verborgener, auch wenn sie mir, glaube ich, ebenso wichtig erscheinen. Und ich möchte jetzt gegen Ende des Vortrags noch drei kurz versuchen zu umreißen. Das erste ist die Entstehung neuer Formen des zivilgesellschaftlichen Protestes. Die Demos nach dem 3. Oktober oder am 3. Oktober 1991, hat noch ganz im Schatten der 1980er Jahre gestanden. Also in ihnen waren linke politische Gruppen und migrantische Organisationen auf die Straße gegangen und hatten ihrem Unmut Luft gemacht. Doch dies änderte sich dann in den folgenden Tagen, als zunehmend breitere Unterstützung für den Protest gegen diese Gewaltwelle aufkam. Kirchen äußerten sich, Wirtschaftsverbände, Prominente, Künstlerinnen und auch Politikerinnen veröffentlichten Aufrufe gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt oder äußerten Solidarität. Wie unbekannt ein solches Vorgehen im Herbst 91 noch war, zeigt eine ganz schöne Anekdote aus dem Spiegel, der im Herbst 91 ein Interview mit Campino, also dem Sänger der Toten Hosen, machte, die bei einem Berliner Musikfestival auftreten, Ich bin Ausländer hieß das, was kurzfristig organisiert worden ist. Und der Spiegel fragte Campino eben, ob jetzt dieser Auftritt bedeuten würde, dass Deutschlands erfolgreichste Punkband nun unter die politischen Aktivisten gehe. Diese Frage hätte Campino ein Jahr später nicht mehr gestellt bekommen, weil sich in diesem Jahr die politische Bedeutung von Anti-Rechts-Demonstrationen grundsätzlich verändert hatte. Diese Veränderung wird häufig an den sogenannten Lichterketten festgemacht, falls Sie sich erinnern. Also große Massendemonstrationen, die das erste Mal am 6. Dezember 1992 in München stattfanden und eine enorme Mobilisierungskraft haben. Also ich glaube, in München ist ein Drittel der Stadtbevölkerung mit auf der Straße. Tatsächlich setzte diese Entwicklung allerdings schon etwas früher ein, und zwar mit einer Demonstration Anfang November in Berlin mit 300.000 Teilnehmern, zu der Bundespräsident Weizsäcker eingeladen hatte. Auch das ein absolutes Novum, sowas hatte es in der Geschichte noch nicht gegeben, dass ein Bundespräsident zu einer überparteilichen Demonstration einlad. Die Demonstration stand unter dem Text des ersten Artikels des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, und sollte genau dazu dienen, Menschen zusammenzubringen und sich auf das Gemeinsame zu besinnen. Und wie untypisch dieser Akt, also diese Form des politischen Protestes damals noch war, zeigte sich dann auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Also sowohl der bayerische Ministerpräsident verweigerte seine Teilnahme, weil er solche symbolischen Aktionen für unnütz hielt und verwies darauf, dass man halt das Grundgesetz ändern müsse, dann würde die Gewalt schon verschwinden. Auf der anderen Seite waren es Autonome, die die Veranstaltung massiv störten und Bilder produzierten, bei denen der Bundespräsident von Polizisten vor Farbbeuteln und Tomaten geschützt werden musste. Dieses gemeinsam gegen rechts aufstehen war eben noch etwas Neues, das gab es noch nicht. Aber es etablierte sich dann im Herbst 92 in einer erstaunlichen Tempo. Den Impuls, den der Bundespräsident gesetzt hatte, griff die Zivilgesellschaft auf. Am 9. November kommt es in Köln zur großen Aschu-Zeng-Auseinander-Demonstration, die ebenso legendär geworden ist wie die Lichterketten, die ihre Stärke vor allem darin zu haben, jetzt auch eine Form zu finden, mit der man dieses Gemeinsame ausdrückt. Also das sind ja keine klassischen Demonstrationen mehr, sondern die Leute stehen mit Lichtern nebeneinander. Es gibt keine Transparenz, da wird nicht gerufen. Man steht zusammen, also vor allem stehen völlig unterschiedliche Leute nebeneinander. Prominente gegen einfache Bürger, politisch Rechtsstehende neben politisch Linksstehenden und vergewissern sich gegenseitig, dass man sich zumindest auf den Punkt einigen kann, dass man keine Gewalt will. Diese Demonstrationen, also die Lichterketten, sind 1992 ziemlich umstritten, gerade weil sie keine Position zum Asylrechtsstreit formulieren. Aber umgekehrt ist genau das ihre Stärke oder beziehungsweise das Neue, dieses Modus, der hier entsteht. Es entwickelt sich ein Modus kollektiver Selbstvergewisserung, der die Bundesrepublik auf den kleinsten gemeinsamen Nenner festlegte, gegen rechts zu sein. Zweite Entwicklung. Zugleich hatten die Proteste im Herbst 91 die Regierung massiv unter Zugzwang gebracht. Und dies auch, weil sie zunächst einmal die Gewalt versuchte, als business as usual praktisch abzuhandeln. Also sie betrachtete sie als Aufgabe der Sicherheitsbehörden, die sich jetzt darum kümmern sollten. Aber nach dem 3. Oktober war völlig offensichtlich, dass es dabei nicht bleiben konnte. Insofern löste die Gewalt dann Anfang Oktober hektische Betriebsamkeit in der Regierung aus. Das Innenministerium initiierte kurzfristig eine Konferenz mit den Bundesländern, auf der dann Mitte Oktober 1991 sowohl verbesserter Schutz als auch härteres Vorgehen gegen die Gewalt, also Schutz für die Asylbewerber und härteres Vorgehen gegen die Gewalttäter verabredet wurde. Schon eine Woche zuvor, also am 10. Oktober 1991, musste sich die Regierung allerdings im Bundestag den Fragen und der heftigen Kritik der Opposition stellen, die sie für das Versagen des Rechtsstaates verantwortlich machte. Und in diese Sitzung schickte Bundeskanzler Kohl interessanterweise nicht seinen erfahrenen Innenminister Wolfgang Schäuble, der eigentlich zuständig wäre, sondern sein jüngstes Kabinettsmitglied Angela Merkel, die damals eben Ministerin für Frauen und Jugend ist. Und Angela Merkel versuchte, die defensive Position, die die Regierung geraten war, dann mit einem Coup wettzumachen, indem sie nämlich ein Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt ankündigt, das mit 20 Millionen D-Mark ausgestattet werden soll. Dieses Programm hat heute keinen besonders guten Ruf. Vor allem, weil in ihm das Konzept der sogenannten akzeptierenden Jugendarbeit breit praktiziert worden ist, bei der man ohne Frage darüber reden kann, ob das tatsächlich also Gewalt reduziert hat oder nicht eben auch ermöglicht hat in bestimmten Konstellationen. Aber dieses Programm ist dennoch in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Nämlich erstens, weil die Bundesregierung damit erstmals für sich in Anspruch nahm, präventiv etwas gegen Rechts zu tun. Bis dahin war die Auseinandersetzung des Staates mit dem Rechtsextremismus immer eine reaktive, den die Sicherheitsbehörden leiteten. Also, es wurde beobachtet, aber vor allem wurde politische Kriminalität sanktioniert. Nun hingegen weitete die Regierung den Anspruch und den Umfang staatlicher Aktivitäten des Anti-Rechts-Engagements massiv aus, indem sie beanspruchte, zukünftige Taten vorbeugen zu können. Und der zweite Punkt, in dem dieses Programm interessant ist, ist, dass sie das tat, zusammen mit einem Bekenntnis, dass das der Staat nicht alleine tun könne. Angela Merkel betonte in ihrer kurzen Bundestagsrede sehr nachdrücklich, dass sie dafür auf die Erfahrung und Unterstützung von Sozialarbeitern aus dem Westen angewiesen wären. Und entsprechend gestalteten sie dieses Aktionsprogramm eben auch als ein Förderprogramm aus. Ja, also der Staat begann nicht selber aktiv gegen Rechts zu werden, sondern er nahm Geld in die Hand und unterstützte Träger, die dann vor allem in Ostdeutschland Jugendprojekte durchführen sollte. In Anspruch und Struktur war das Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt insofern ausgesprochen prägend, auch wenn es selbst durchaus als Misserfolg angesehen werden kann. In den folgenden Jahren entstanden ähnliche Förderprojekte in den Bundesländern und vor allem bildete das Programm dann nach 2000 das Vorbild für das weite Feld der Demokratiearbeit, die dann unter Rot-Grün letztendlich etabliert wurde. Und der dritte Punkt, da geht es darum, welche Rolle die Zeit der Brandanschläge für das Selbstverständnis oder die Selbstanerkennung der Bundesrepublik als Einwanderungsgesellschaft geht. Und um das zu verstehen, ist ein Moment innerhalb dieser Zeit aufschlussreich, nämlich jener Moment, in dem die Öffentlichkeit realisierte, dass die Gewalt nicht nur Flüchtlinge traf. Dies war tatsächlich von Beginn an so, aber öffentlich wurde es erst mit dem Mordanschlag in Mölln im November 1992 auf zwei Wohnhäuser türkischer Arbeitsmigranten. Erst jetzt rückte in den Mittelpunkt der Diskussion, dass es eben nicht nur Flüchtlinge waren, sondern breite Minderheiten, vor allem eben auch Ausländer, die schon seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik dort. Und diese Wahrnehmung veränderte die politische Diskussion grundlegend. Sie ist zum einen dafür verantwortlich, dass die Lichterketten so umfassend mobilisieren konnten, weil sie eben von dem Gefühl getrieben wurden, für die ausländischen Mitbürger auf die Straße zu gehen, mit denen man schon Jahrzehnte zusammenlebte. Innerhalb der migrantischen Communities wird das auch als ein sehr, sehr ermutigendes Zeichen betrachtet. Ja. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass die Mehrheitsgesellschaft aufsteht und Solidarität mit dieser migrantischen Minderheit so deutlich zeigt. Und auf der anderen Seite veränderte es auch die Politik der Regierung massiv. Denn die begann jetzt das erste Mal, die Gewalt tatsächlich als rechtsextrem zu bezeichnen. Was sie bis dahin nicht tut, weil sie im Asylkonflikt eben den Druck über die Gewalt hochhalten will auf die SPD. Aber mit dem Bewusstsein, dass es eben nicht nur Flüchtlinge sind, die getroffen sind, dass es gerade Arbeitsmigrantinnen auch sind, die Ausschlägen ausgesetzt sind, ändert sich das. Sie fängt an, von Rechtsextremismus zu sprechen und das verändert die Politik der Regierung ganz massiv. Sie erinnert sich nämlich an ihr sicherheitspolitisches Repertoire. Und dann findet 1992, 93 die größte verbotsvolle rechtsextreme Organisation statt, die es überhaupt gegeben hat in der Geschichte der Bundesrepublik. In migrantischen Communities, wie gesagt, wurde das durchaus als etwas Ermutigendes verstanden, dass die Bundesrepublik so deutlich auf Mölln reagierte. Und diese Ermutigung muss man als Folie verstehen für die dann umso heftigeren Reaktionen, die man nach Solingen im Mai 1993 beobachten kann. Wo es ja in den westdeutschen Großstädten mit hohen migrantischen Bevölkerungsanteilen zu großen gewalttätigen Ausschreitungen kommt. Und auch ansonsten ein sehr, sehr lauter Protest aus den migrantischen Communities. Denn Solingen schien zu belegen, dass alle Symbolpolitik des Vorjahres nichts genutzt hatte und dass es etwas anderes brauchte. Nicht Zuspruch, nicht Solidarität, sondern Rechte. Staatsbürgerschaftliche Rechte. Diese Forderung ist natürlich älter, lässt sich zurückverfolgen bis also in die 80er Jahre. Aber dennoch fand sie nun in der Konstellation der Brandanschläge erstmals wirkliches politisches Gehör. Bundespräsident von Weizsäcker nutzte seine Trauerrede bei der Gedenkfeier für die Opfer von Solingen in Köln dazu, für ein neues Staatsbürgerrecht zu plädieren, mit dem Arbeitsmigrantinnen zukünftig sich nicht mehr als, Zitat, mitarbeitende Bürger zweiter Klasse fühlen müssten. Bis zur tatsächlichen Erneuerung des Staatsbürgerrechts war es noch ein durchaus weiter Weg. Das passierte erst unter Rot-Grün im neuen Jahrtausend. Aber dennoch markierte die Zeit der Brandanschläge hier auch einen Ausgangspunkt einer politischen Diskussion. Die brennenden Häuser hatten, wie es die Zeit damals formulierte, dazu geführt, dass wir die Ausländer endlich wahrnahmen. Wenn ich versuche, das zu resümieren, dann ist, glaube ich, hoffentlich klar geworden, dass die Zeit der Brandanschläge einen Ausgangspunkt am frisch vereinigten Deutschland für ganz unterschiedliche Entwicklungen bildet, die sich dann auch in verschiedener Weise entfalteten. Ich glaube, es ist wichtig, den Versuch zu verstehen, sie jetzt auf ein gemeinsames Narrativ, also auf eins von Erfolg oder Misserfolg zu bringen. Auch wenn die Rechtsextremismusforschung oder einer der Punkte, die in der aktuellen Diskussion um eine historische Rechtsextremismusforschung ja gerade ist, ob man nicht die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik damit in Frage stellen würde. Ich glaube, das führt nicht richtig weiter. Vielmehr müsste es aus meiner Sicht darum gehen, gegenwärtig gesprochen, sowohl die aktuellen Umfragezahlen der AfD als auch die beeindruckenden Massenproteste gegen sie als ein gemeinsames Erbe dieser Zeit zu verstehen, in die sich Probleme zurückverfolgen lassen, mit denen die Bundesrepublik als demokratisches und vielfältiges Gemeinwesen der Zeit stark kämpft, aber eben auch ihr Selbstverständnis als ein solches und die Mittel, mit denen sie sich zur Wehr setzt. Dankeschön.
Das war der Historiker Janosch Stolwer. Seinen Vortrag Zeit der Brandanschläge, die rechte Gewalt der frühen 1990er Jahre in der Geschichte der Bundesrepublik, hat Janosch Stolwer am 1. Februar 2024 an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg gehalten. Und zwar im Rahmen der Vorlesungsreihe Mehr als eine Randnotiz, die extreme Rechte in der deutschen Gesellschaft nach 1945. Und wenn ihr noch mehr Vorträge aus der Reihe hören wollt, dann scrollt in eurem Feed einfach ein bisschen zurück. Dort findet ihr noch mehr Vorträge über rechte Gewalt in der Bundesrepublik. Ich verlinke euch die auch in den Shownotes und bei uns auf der Seite auf deutschlandfunknova.de. Ich bin Nina Bus-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de. Und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.